Ja, liebe Geschwister, der Herr ist auferstanden. Ich bin ja richtig froh, weil ich habe mir am Anfang Gedanken gemacht, kann man überhaupt diesen Satz noch sagen? Schließlich sind wir eine Woche nach Ostern, aber Alexander hat sie uns ja erinnert, unsere Geschwister der orthodoxen Kirche, die feiern heute ihren Osterfeiertag. Und von daher ist da dieser Satz, ja, kann man denn auch heute sagen, aber wenn der Sonntag heute quasi Modo Genidi heißt, wie die neugeborenen Kinder, aber durch Jesus Christus, ja, dürfen wir ja wie die neugeborenen Kinder ihm vertrauen, ihm nachfolgen, auf sein Wort hören, ihm vertrauen. Ja, er hat das Beste für uns, sein Leben mit ihm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch so gegangen ist vorige Woche. Also ich habe eigentlich einen Sonnenaufgang verschlafen. Und ja, ich habe es vielleicht auch schon mal hier erzählt. Viele Jahre, also schon so als kleiner Knöpp, bin ich mit meinem Großvater einen Berg hochgelaufen und wir sind so der aufgehenden Sonne entgegengelaufen, wenn man so will. Und die kam dann so bei Olbernhau, tschechische Grenze, kam die dann so über den Horizont geschnappt. Das war immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn schönes Wetter ist und man sieht die Sonne. Und da haben wir uns diesen Satz gesagt, der Herr ist auferstanden, als wahrhaftig auferstanden. Ja, unser Herr lebt und er ist mitten unter uns, jetzt und hier. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war, aber ich denke, so mancher war auf jeden Fall mal dort und da besucht man ja auch dieses Gartengrab. Und da ist ja dieses da weggerollte Stein und diese Graböffnung und oben drüber steht, he isn't here, he is risen. Also er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und ja, ich habe mich ja gefreut, da hattet ihr heute, ach, steht ja noch hier, wo es unten heißt, dieses Voskresenje. Und ja, es sind ja diese russisch sprechenden Völkern, oder es ist ja eine Völkerfamilie, wenn man so will. Und dort heißt ja der Sonntag Voskresenje. Und ja, es ist einfach schön, wenn man sich überlegt, unsere Geschwister dort, die dürfen sich jeden Sonntag an diese Auferstehung erinnern, dass unser Herr Jesus auferstanden ist. Kommunisten wollten das mal verändern, ist ihnen aber nicht gelungen. Und ja, dieser Sieg auf Golgatha, dieser auferstandene Jesus, sich zu erinnern, er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Was heißt das für uns? Wissen auch wir um diesen Sieger und wie gewaltig dieser Sieg ist? Hat dieser Sieg Auswirkungen auf dein Leben? Lebst du im Sieg? Unser Herr Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei. Es braucht jetzt nur noch unseren Glauben. Es braucht unser Hingehen zum Kreuz, dieses Annehmen, was dort geschehen ist. Und bestimmt werdet ihr auch den Satz kennen, da gefällt mir auch ganz sehr, sollte man eigentlich auswendig lernen, Römer 8, Vers 1. Nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist wandeln. Und jetzt ist die Frage, bist du schon in Christus? Hat er schon den Sieg auch in deinem Leben? Sehen andere Menschen Auswirkungen, dass Jesus in dir lebt? Wir wollen jetzt mal einen Ostertext lesen. Die Kinder beschäftigen sich ja mit demselben Text, das ist ja auch sehr schön. Dieser Text ist überschrieben, die Jünger von Emmaus. Und da geht es ja erstmal darum, dass sich zwei Menschen eher von Jesus wegbewegen. Und irgendwie haben sie nicht so richtig begriffen, was da geschehen ist. Sie hatten ihre Fragen. Aber es kommt dann doch noch zu diesem sogenannten Happy End. Ich lese es jetzt mal vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag, also am Auferstehungstag, zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 20 Stadien entfernt war. Sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Na, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, es sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, und bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf den Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf und in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt und sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist den Simon erschienen. Das haben jetzt die gesagt, die dort in Jerusalem waren. Und jetzt sagen die Jünger, sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war nach Emmaus und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ja, ich habe die Predigt überschrieben: Vom Zweifel zur Gewissheit. Und es gibt drei Punkte. Der erste Punkt: Bleib nicht allein. Der zweite Punkt: Begegne Jesus. Und der dritte Punkt: Bezeuge Jesus. Unser erster Punkt: Bleib nicht allein. In Vers 13 lesen wir, dass da zwei Männer nach Emmaus unterwegs waren. Und von dem einen wird sogar uns der Name genannt, Kleopas oder Klopas. Man weiß nicht, ob das der Mann der Maria war, die mit Jesus ja am Kreuz war. Auf jeden Fall verließen diese zwei Jünger die anderen Jünger und der Grund wird uns in der Schrift nicht klar genannt. Waren sie enttäuscht? Hielten sie die Aussagen oder auch die Aussagen dann der anderen Jünger, die sich zum Kreuz begeben haben, für unglaubwürdig? Waren sie vielleicht auch auf der Flucht, um einer möglichen Verhaftung zu entgehen? Hatten sie die Voraussagen von Jesus, dass er ja in 3 Tagen wieder auferstehen wird, vergessen oder falsch verstanden? Wir wollen uns mal versuchen, in sie ein Stück hineinzuversetzen. Ja, auch sie hatten große Hoffnungen in Jesus gesetzt, dass er der verheißene Messias ist, dass er die Römer vertreibt und endlich für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Und ich denke, noch viel, viel mehr wird ihnen durch den Kopf gegangen sein. Sie hatten ja Jesus erlebt. Wie schön war das, als sie mit ein paar tausend Leuten zusammensaßen und hatten Brot und Fisch genug. Und dann seine Krankenheilungen. Ja, selbst Tote hat er auferweckt. Und auch seine Predigten, die waren so ganz anders wie die, die sie sonst in den Synagogen gehört hatten. Sollte das alles nur ein frommer Zauber gewesen sein? Hatten sie sich getäuscht? Enttäuschung, Trauer, vielleicht auch Wut und Zweifel sind immer ein schlechter Wegbegleiter. Es war so viel geschehen, gerade in den letzten Tagen, und das gilt es ja erstmal zu verdauen. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn war, warum ließ er sich dann kreuzigen? Warum ist er nicht vom Kreuz wieder herabgestiegen? Sie hatten ja erlebt, als die Kriegsknechte kamen, also die Römer mit den Tempelwächtern, und er sagte 2 Worte und sie fielen nach hinten um. Jesus hat auch dort seine Macht gezeigt. Und vor allem verstanden sie nicht, wie er das Volk zuletzt geschrien hat, kreuzige ihn. Vor ein paar Stunden hatten sie erst geschrien, Hosanna dem Sohn Davids, als er in Jerusalem eingeritten ist. Wie man sich doch in Menschen täuschen kann. Wie schnell sich Menschen ändern. Ja, und jetzt, wie geht es überhaupt weiter? Wie geht es für uns weiter, werden Sie sich gefragt haben. Und es ist nicht einfach, wenn Fragen immer wieder hochkommen, wenn man irgendwo keine Ruhe hat. Aber wenigstens waren die beiden zu zweit und könnten so über alles noch einmal reden. Und so ließen sie diese Geschehnisse noch einmal Revue passieren. Und wie gut ist das, wenn man jemanden hat, mit dem man über alles reden kann. Ich freue mich, dass ich eine Frau habe, mit der ich über alles reden kann. Aber es ist auch schön, wenn man Freunde hat, die man einfach ja, zu jeder Zeit anrufen kann. Und auch die Geschwister in der Gemeinde, wie gut ist das, ja, wenn man weiß, hier sind Leute, wenn man ein Problem hat, die beten mit für einen. Bleib nicht allein, war unser erster Punkt. Öffne dich. Lass deinen Frust raus. Stell die Fragen, die dich bewegen. Ich mache auch gerade Männern Mut. Also bei Männern, die fressen ja lieber alles so in sich rein und ja, sind dann nicht mehr ansprechbar, dass auch sie sich einfach öffnen. Und ja, es ist wichtig, all das rauszulassen. Das spricht ja die moderne Psychologie, dass man nichts hineinfrisst, sondern wirklich auch seine Stimmungen, seine Gefühle rauslässt. Und ja, sie ist immer früher, ein Junge weint nicht, aber es ist auch wichtig für Männer zu weinen, weil gerade auch Tränen haben einen befreienden Einfluss. Wie viele Menschen verbittern, weil sie alles in sich hineinfressen und weil sie nie gelernt haben, das auszusprechen, was sie bewegt. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Begegne Jesus. Er ist ja da. Wir haben ja im Vers 15 gehört, er hat sich ihnen genaht und er ging mit ihnen. Und das ist es doch auch. Auch bei uns ist Jesus. Und vielleicht hast du auch schon mal den Satz gehört, er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Und wir haben ja heute auch die Zusage, wo zwei oder drei zusammen sind, dort will er in der Mitte sein. Da ist er da. Und es gibt da den schönen Satz in der Bibel, man fragt ja manchmal, wo ist Gott? Und wir Christen dürfen die Antwort geben. Er ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gerade denen ist er auch nahe. Und dann haben wir ja die wunderbare Zusage, die dann auch noch diesem Text oder diesem nachösterlichen Geschehen folgt. Ich bin bei euch alle Tage. Für wie lange? Bis an der Welt Ende. Also jeden Tag. Wir müssen uns nicht fürchten, wir dürfen uns gewiss sein, er ist mit uns, egal was die Zukunft bringt. Ja, und diese Aussagen, die machen doch Mut. Die geben Kraft, Freude, Hoffnung, die machen uns zuversichtlich und geben uns Sicherheit, auch was die Zukunft anbelangt. Jesus kommt nicht nur wieder, nein, er war und er ist und er kommt. Heute, morgen, immer will er bei uns sein. Der Herr ist auferstanden und lebt mitten unter uns. Und das erfuhren die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus. Ja, und du darfst das heute erfahren oder neu erfahren. Zunächst wurden ja ihre Augen noch gehalten, haben wir gehört. Sie erkannten noch nicht, wer da mit ihnen auf dem Weg war. Sie wussten noch nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragt sie, warum seid ihr so traurig? Warum bist du traurig? Geht das uns nicht auch oft so? Wir hören Gottes Wort, aber wir verstehen es nicht. Es spricht uns irgendwie nicht an. Wir haben Fragen, Kummer, Zweifel, Enttäuschungen. Dennoch, es ist Gottes Wort. Und manchmal müssen wir es erst 3-4 Mal lesen oder hören, ehe wir begreifen, was da geschrieben steht, was der Herr uns sagen will. Aber er will uns begegnen. Er will zu uns reden. Bei einer Bergwanderung bleibt ein älterer Mann an so einem Kruzifix stehen, habt ihr bestimmt auch schon in den Bergen gesehen. Ja, und kommt so ins Nachdenken. Und da steht plötzlich so ein kleiner Junge neben ihm und er fragt ihn, wer ist das? Und der kleine Junge sagt, na, das ist doch Jesus. Und warum hängt er da? Na, da ist doch für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Der ältere Mann schüttelt seinen Kopf und geht traurig weiter. Plötzlich hört er diese Kinderstimme, die ihm nachruft, nun freuen Sie sich doch, Jesus ist doch nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden und lebt. Ja, unser Herr Jesus war und ist da, bei den Emmausjüngern, bei diesem Mann im Gebirge, und auch bei uns, heute und hier. Und er will als traurigen Menschen fröhliche Gotteskinder machen. Er will aus zweifelnden Menschen Menschen machen, die ihres Glaubens gewiss sind. Die vom Zweifel zur Gewissheit gekommen sind. Das ist ja unser heiliges Thema. Und wenn ich Jesus begegnen will oder wenn er mir begegnet, dann ist es wichtig, ihm zuzuhören. Und geht es dir vielleicht auch so wie den beiden Männern vor lauter Trauer über die Zustände? Ja, hast du innerlich zugemacht? Und man kennt ja den Satz, das Leben ist halt, wie es ist, und man muss es halt so nehmen, wie es ist. Einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, dem störte der Satz, den ich oft gebraucht habe, ja, ja, das ist alles gar nicht so einfach. Aber stimmt das? Das stimmt doch nicht. Es ist manches nicht einfach, aber alles auf keinen Fall. Und ich bin dankbar für diese Kritik. Ich nenne mich Christ. Und hier gibt es eine kleine Geschichte, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Da wird so ein Soldat zu Alexander den Großen geführt. Da hat einen Befehl nicht gehorcht und seine Vorgesetzten wussten nicht, was sie mit ihm machen. Und da haben sie ihm ihren König zugeführt. Und Alexander fragt den Soldaten, wie heißt du? Und er sagt kleinlaut, Alexander. Und Alexander sagt zu ihm, ändere entweder deinen Namen oder dein Verhalten und lässt ihn wegtreten. Auch wir Christen, wir nennen uns nach dem Namen des Siegers von Golgatha. Wir nennen uns nach dem, der auferstanden ist und lebt. Und andere schauen auf uns, wenn sie wissen, dass wir Christen sind. Lasse ich diese Begegnung mit Jesus zu? Höre ich Jesus zu? Wen oder was lasse ich in mein Leben, in meine Situation sprechen? Wie wichtig ist mir Gottes Wort? Lese ich es? Höre ich es? Denke ich auch über dieses Wort nach? Und auch durch andere Menschen will ja Jesus zu uns sprechen. Mir gefällt ja der Psalm 1, das ist ja also ein Wort, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Also nachsinnen ist angesagt. Und im Vers 25 lesen wir ja, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Und dann gibt Jesus Zeugnis von sich selbst und er beginnt bei Mose, er legt ihnen das Alte Testament aus. Allein in den Psalmen weisen 17 Stellen auf Jesus Christus hin. Wie klar wird auch bei Jesaja 53 zum Beispiel oder auch bei anderen Propheten von Jesus Christus gesprochen. Bibelunterricht, Bibelarbeit, Bibelstudium hatte ja zu allen Zeiten was. Und vielleicht kennst du auch den Satz, je mehr ich die Bibel öffne, umso mehr öffnet sich die Bibel mir. Bibelleser wissen mehr. Das war schon immer so. Welch ein Privileg ist das? Ich kann Gottes Wort kaufen. Ich kann Gottes Wort lesen. Ich darf wie die Emmaus-Jünger Jesus meine Fragen stellen und ihm zuhören. Liegen nicht auch in Christus alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis, also in ihm verborgen? Deshalb ist es wichtig, Jesus einzuladen. Ich möchte ja von einem Zweifler zu einem werden, der sich seiner Sache gewiss ist. Noch wurden die Augen der Emmaus-Jünger gehalten, wie wir im Vers 16 gelesen haben. Sie hatten Jesus noch nicht erkannt, aber seine Gegenwart, sein Reden hatte sie gefangen genommen. Vielleicht kennst auch du Situationen, Begegnungen, wo du dir wünschst, sie irgendwo festhalten zu können. Vielleicht war es ja das erste Rendezvous mit deinem oder deiner zukünftigen. Oder du hast gerade jemanden gefunden, mit dem du dich total gut verstehst. Und plötzlich muss der gehen. Ach, kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Können wir nicht noch ein bisschen zusammen sein? Weißt du, das ist ja komisch, man erinnert sich ja immer so an Erlebnisse aus der Kindheit und ich kam mit meinen Ranzen aus der Schule, Großer Gerswalde geht das immer einen Berg hoch, also wir mussten schon ganz schön schleppen und dann bei mir die Gasse hoch, wer mal bei mir war, kennt das und da kam mir ein Junge entgegengerannt und mittlerweile ist er auch schon über 50 und dann hinterher kam sein Freund geweint und schrie, bleib da, bleib da und immer wenn ich den jetzt sehe, muss ich an diese Begebenheit denken, aber er hat sich einfach, ja, er war traurig, weil sein Freund ihn verlassen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und ich denke, so ähnlich ist es den beiden Jüngern gegangen. Wir lesen ja hier im Vers 29, sie nötigten ihn zu bleiben. Also sie haben ihn wirklich gebeten, doch bei ihnen zu bleiben. Sie wollten einfach weiter seine Gegenwart. Warum? Weil die ihn einfach so wohlgetan hat. Und dann kommt dieser schöne Satz, gibt es ja auch im Kanon, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das drückt es irgendwo aus, dieses Bleib da. Ich kann mich an Gebetsgemeinschaften erinnern, wo ich traurig war, dass diese zu Ende gegangen sind. Ich kenne auch Gottesdienste, Rüstzeiten, Seminare, wo ich irgendwo gemerkt habe, also Jesus ist wirklich hier präsent. Es ist einfach ein schönes Gefühl auch und darüber dürfen wir uns auch freuen, wenn wir das mal haben, wenn wir merken, ja, Jesus ist da, jetzt bei mir, bei uns, wie auch immer. Denn Jesus will ja, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn einladen, dass wir ihn bitten zu bleiben. Und auch dieser schöne Vers, bittet und euch wird gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und euch wird aufgetan. Matthäus 7, Vers 7 kann man sich auch gut merken. Es gibt so viele wunderschöne Zusagen in Gottes Wort. Deswegen ist es wichtig, immer wieder an die Bibel zu lesen. Und wenn man fragt, warum soll ich die Bibel lesen? Es geht doch darum, vom Zweifel zur Gewissheit zu kommen. Dass ich nicht irgendwas nachrede, was mir vielleicht meine Eltern oder was ich in der Gemeinschaft stünde oder zum Gottesdienst beim Pfarrer gehört hatte oder wo auch immer. Sondern es soll wirklich in meinem Herzen eine Gewissheit sein. Und die anderen spüren ganz schnell, ob du bloß etwas nachredest oder ob das wirklich aus deinem Herzen kommt. Ob du wirklich eine Beziehung zu Jesus hast. Weil erst dann werden wir glaubwürdig in dieser Welt. Die Emmaus-Jünger, die haben das erfahren, damals. Und auch wir heute dürfen das erfahren, immer und immer wieder. Die Frage ist, hast du schon Jesus Christus eingeladen? Bist du ihm schon begegnet? Wenn nicht, dann tu es heute. Er wartet auf deine Einladung. Und nun kommt eigentlich der schönste Punkt, wenn ich Jesus begegne. Ich werde ihn erkennen, mehr und mehr. Den Jüngern, den Emmaus-Jüngern, denen gehen ja plötzlich die Augen auf. Sie erkennen den Herrn, heißt es im Vers 31. Er war es doch, der die ganze Zeit ihr Begleiter war. Er war es doch, der ihnen ihre Fragen beantwortete. Er war es doch, dessen Gegenwart ihnen so wohl getan hat. Er war es doch, der sie aus ihren Zweifeln zur Gewissheit gebracht hat. Und in der Tischgemeinschaft, im Brotbrechen, im Abendmahl, kann man sagen, erkennen sie ihn, ihren auferstandenen Herrn. In der Offenbarung steht auch dieser schöne Satz, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Auch hier wird von einer Tischgemeinschaft mit Jesus berichtet. Und zusammen essen, das hat doch immer was. Heute ist es ein bisschen kalt Ich habe vorhin, war es Ostermund, auch schon die ersten Grills hier, da stieg dann so, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, meine Frau und ich, stieg dann so der Qualm so hinter den Hecken hoch. Die Grillsaison beginnt, ladet einander ein und vor allen Dingen ladet Jesus mit ein. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man reden kann. Oftmals redet man über alles Mögliche, über Auto oder ja, über das Wetter oder über sonst welche Dinge. Aber wir dürfen doch auch über biblische Sachen reden, über das, was uns bewegt, auch Dinge, wo wir noch Zweifel haben, was wir vielleicht noch nicht so ja, annehmen können. Wie machst du das? Wie gehst du mit diesem Vers um? Wie verstehst du das? Das ist doch auch schön. Essen, reden, Jesus einladen. Es kommt dann diese schöne Feststellung der beiden Jünger: Brande nicht unser Herz. Ja, wo Jesus gegenwärtig ist, da brennen die Herzen. Da ist irgendwie ein Feuer. Da ist ja, Wärme, da ist Geborgenheit. Da ist auch irgendwo ein Eifer da. Freude. Und ich denke, ihr werdet mir alle recht geben. Es ist einfach schön, mit Menschen zusammen zu sein, die für Jesus brennen. Weil die haben irgendwie was, was uns ansteckt, was uns auf diesem Weg bleiben lässt, was unsere Zweifel besiegt, wo man sich einfach wohlfühlt. Und wir brauchen da einander, weil unsere Flamme verlischt doch mal mehr oder weniger. Und da brauchen wir wieder Leute, die uns aufbauen. Und ja, ich habe so den Vers gefunden, vielleicht kennt ihr es auch. Das tut gut, das macht Mut, das baut auf. Also mit Menschen zusammen zu sein, die auch Jesus als ihren Herrn und Heiland haben, das tut Mut, das tut gut, das baut auf. Jesus will ja erkannt werden. Und wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Und wo immer Jesus erkannt wird, wo Menschen anfangen, für ihn zu brennen, da folgt das, was diese Jünger jetzt tun. Sie bezeugen Jesus. Und damit sind wir bei unserem dritten und letzten Punkt: Bezeuge Jesus. Kleopas und sein Kollege tun das, was jeder tun würde, der eine Begegnung mit den Auferstandenen hat. Sie schauen weder auf die Uhr noch auf die Umstände. Es erfolgt eine Kehrtwende, eine Umkehr sozusagen. Und sie laufen noch in dieser Nacht nach Jerusalem zurück, was sie ja erst hinter sich gelassen hatten, um ihren Mitmenschen Jesus zu bezeugen, dass er wirklich auferstanden ist und lebt. Und ja, wenn man in Jerusalem war, es wird ja immer von dieser Stadt auf dem Berg gesprochen, liegt ja wirklich auf dem Berg. Und als sie Jerusalem verließen, ging es mit ihnen bergab. Und ich meine, irgendwo ging es auch mit ihrem Glauben bergab. Sie ließen sich durch ihre Fragen, durch ihre Zweifel, durch ihre Enttäuschung runterziehen. Es wird ein schwerer Gang gewesen sein. Wir haben ja von ihrer Traurigkeit gehört, die sie begleitet hat. Dadurch aber, dass sie den Auferstandenen begegnet sind und sein Werben, sein Reden zugelassen haben, wurde ihr Leben verändert. Ihre alten Erfahrungen konnten sie hinter sich lassen. Sie durften neue Erfahrungen machen mit dem auferstandenen Herrn, dass sein Wort wahr ist, dass er wirklich nach 3 Tagen auferstanden ist. Und ja, wer sich Jesus öffnet, da wird wohl nicht merken, an Jesus ist was dran. Von dem steht nicht nur irgendwas in einem Buch geschrieben, wie man so über irgendwelche Leute spricht, was sie getan und gelassen haben, was sie vielleicht auch für Erfolge oder für ihre Kriege gewonnen haben oder was alles so gibt. Nee, Jesus macht den Unterschied. Er erlebt bis heute und sein Wort ist die Wahrheit und wir dürfen auf keinem anderen so unser Fundament für ein gelingendes Leben bauen wir auf Jesus Christus. Seine Worte sind vertrauenswürdig. Und ich sage es ja immer, setze ich jetzt überlegt, Jerusalem auf dem Berg, der Ort Emmaus weit unten, es ging bergab und indem sie wieder mit neuer Kraft und Freude gefüllt waren, rannten sie, kann man sagen, in dieser Nacht bergauf zu denen, die sich immer noch hinter verschlossenen Türen versammelt haben. Sie wussten ja, ihnen, den anderen, die zurückgeblieben sind, denen geht es genauso wie uns. Wir müssen ihnen den lebendigen Christus bezeugen. Es ist wahr, was die Frauen gesagt haben, die das leere Grab vorgefunden haben, die sich aufgemacht haben, nachdem die Frauen das berichtet hatten, die haben auch recht. Jesus lebt, er ist auferstanden. Es ist einfach ja, eine Begegnung, die eine ganz große Veränderung bewirkt hat. Und ich habe mich bei der Vorbereitung auch gefragt, die Jünger damals, die ersten Christen, was hat sie eigentlich bewogen, in die Welt zu gehen? Was hat sie bewogen, diesen Herrn treu zu bleiben? Wir wissen ja, die Jünger, die sind alle außer Johannes eines unnatürlichen Todes gestorben, also als Märtyrer. Und auch viele Christen sind als Märtyrer gestorben. Woher hatten sie diese Kraft? Die hatten die Kraft, weil sie wussten, wir haben nicht irgendwelche Worte, die wir irgendwo aus dem Buch oder irgendwo, die uns Menschen mitgeteilt haben, sondern diese Worte, die waren für sie Fakten. Sie haben diese Gewissheit, dass Jesus lebt, dass Jesus mit ihnen ist, selbst wenn sie in der Arena gehen, selbst wenn sie irgendwo der Gefahr ausgeliefert sind, gekreuzigt zu werden, verbrannt zu werden, wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, dann ist das Gottes Wille, aber er ist mit ihnen. Und so haben diese wenigen Leute die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Und dann, wenn man sich heute so umgeht, was ist mit dem Christentum los? Glauben wir nur noch leeren Worten oder sind diese Worte auch bei uns zur Gewissheit geworden? Sind wir aus Zweiflern zu Leuten geworden, die sich wirklich ihres Glaubens gewiss sind? So wie die Emmausjünger damals. Da dürfen die uns Vorbilder sein. Ja, wir dürfen den Auferstandenen begegnen. Heute, morgen, immer wieder. Und diese Begegnung mit ihm wird unser Leben verändern. Heute und auch in Zukunft. Und wir dürfen auch zu Menschen werden, mit dessen Leben es bergab ging, die durch die Begegnung mit Jesus wieder bergauf unterwegs sind. Das Beste kommt noch. Wissen wir ja, und je älter man wird, umso mehr freut man sich auf den Himmel. Das ist einfach auch ein Faktum, eine Tatsache. Ja, es gilt, vom Zweifel zur Gewissheit zu kommen. Und wir hatten zu diesem Thema drei Punkte. Erstens, bleib nicht allein. Zweitens, begegne Jesus. Und drittens, bezeuge Jesus. Und ich habe noch so einen Vierzeiler. Bleib nicht allein. Lad Jesus ein. Er ist ja da. Und dir ganz nah, du sollst ihm bezeugen. In diesem Sinne, Amen.